jetzt ist es den Leuten buchstäblich auf die Pelle gerückt. Und da ist es offensichtlich Leuten sehr bewusst geworden, davon könnte ja eine Gefahr ausgehen. Das könnte doch auch ein Hotspot werden hier in unserer Nachbarschaft. Die Motivation war und ist immer wieder neu die Empörung. Wir sind als Kirchen große Marktteilnehmer in Deutschland und wenn wir nach bestimmten Kriterien einkaufen oder auch Land verpachten würden, das würde den Markt revolutionieren. Da fehlt mir manchmal der Mut dazu, das wirklich zu versuchen.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind aus der Sommerpause wieder da und melden uns zurück mit einer neuen Folge von Kannste glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christine Ladermann und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist Peter Kossen bei uns zu Gast im Studio. Er ist katholischer Pfarrer in Lengerich und sein Name ist vor allem in den vergangenen Monaten seit der Corona-Pandemie so durch die Medien gegangen. Und zwar aus dem Grund, weil er sich seit vielen, vielen Jahren für Gerechtigkeit in der Arbeitswelt einsetzt. Und dazu zählen eben auch menschenwürdigere Bedingungen in der Fleischindustrie. Und durch die Corona-Ausbrüche bei den Schlachtbetrieben Westfleisch und Tönnies, auch hier in der Region, wird sein Engagement jetzt deutlich mehr wahrgenommen. Und genau darüber wollen wir auch gleich miteinander sprechen. Außerdem aber auch darüber, was ihm persönlich Kraft gibt, also wie es ihm gelingt, am Ball zu bleiben und so hartnäckig zu sein. Am Ende wollen wir dann nochmal auf uns und unseren Einsatz für etwas schauen. Pia Reich, Pastoralreferentin in St. Mauritz in Münster, sagt uns im Gedanken zum Mitnehmen, wie das bei ihr so ist und warum uns das manchmal schwerfällt, an etwas dran zu bleiben. Pfarrer Peter Kossen ist heute bei uns zu Gast und wir möchten mit ihm sprechen über das, was er schon seit Jahren anprangert, über die schlechten Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Wir möchten aber auch so ein bisschen über den Tellerrand schauen und in die Politik, auf das, was seit Corona angeschoben wurde, so nenne ich es jetzt einfach mal. Herzlich willkommen, Herr Kossen, schön, dass Sie da sind.
Sehr gerne, Frau Ladermann.
Jetzt ist es ja ungefähr so eine Woche her, dass Sie den NRW-Landesverdienstorden bekommen haben. Für ihren anhaltenden Kampf gegen menschenunwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen. Das ist ja so ein schöner Orden, Handteller groß, ein bisschen kleiner. Haben Sie da schon einen schönen Platz für gefunden?
Noch nicht wirklich. Der sollte natürlich auch einen Platz haben, weil mich das auch freut, dass dieser Rückenwind, diese Unterstützung, die die Landesregierung damit gibt, dass ich die bekommen habe und damit ja auch ein Anliegen. Von daher wird es nicht einfach in der Schublade verschwinden.
Mhm, da suchen Sie noch nach dem passenden Ort.
Genau.
Das ist ja schon eine der höheren Auszeichnungen, die man bekommen kann, den Verdienstorden eines Landes. Für Sie ganz persönlich, was bedeutet das?
Einerseits die Öffentlichkeit, die das herstellt. Damit ist natürlich verbunden, dass Leute mit zum Beispiel dem Thema Gerechtigkeit in der Arbeitswelt, Integration von Arbeitsmigranten konfrontiert werden mit den Fragestellungen, vielleicht auch zum Widerspruch heraus gefordert werden. Die Öffentlichkeit ist nicht zu unterschätzen, aber auch nicht die Unterstützung, die auch ein Stück darin liegt. Arbeitsminister Laumann hat mir vor ein paar Tagen geschrieben, er konnte selbst eben nicht dabei sein am Sonntag, dass dieser Orden die Verleihung deutlich macht, auf welcher Seite die Landesregierung steht, eben in dieser Auseinandersetzung um Gerechtigkeit in der Arbeitswelt.
Das ist ja auch Ihr Stichwort. Sie haben wirklich auch einen direkten Einblick, das haben Sie schon oft gesagt, in die Arbeitswelt oder in diese Lebens- und Arbeitsbedingungen, besonders auch von Migranten. Sie kennen viele Arbeiter persönlich, haben da auch Kontakte, gerade in der Fleischindustrie. Vielleicht können Sie mal so bildlich schildern. Sie sprechen ja oft von moderner Sklaverei und auch von Ausbeutung, so bezeichnen Sie das. Bildlich gesprochen, was kann man sich darunter vorstellen? Also wie ergeht es diesen Menschen im Alltag?
Zum Phänomen dieser Ausbeutung, dieser modernen Sklaverei gehört, dass die Leute im Schnitt leicht 250, 260 oder mehr Stunden im Monat arbeiten, also deutlich über dem, was überhaupt erlaubt ist in Deutschland. Das gilt erst recht und in besonderer Weise, wenn das so eine schwere, auch gefährliche Arbeit ist. Also diese Arbeitsüberlastung gehört wirklich zum Alltag. Mein Bruder ist Arzt, der hat jeden Tag nicht nur, aber auch Menschen aus dieser Szene, Frauen und Männer in seiner Praxis und der spricht generell vom Phänomen der Totalerschöpfung. Also Menschen, die das mehrere Monate aushalten, ertragen, sind total erschöpft und es gelingt auch aufgrund der Wohnungssituation dann nicht mehr, dass sie regenerieren, weil sie keinen Rückzugsraum haben, keine Intimsphäre, dementsprechend auch keine Freizeit. Das ist so ein Phänomen. Ein anderes, Pässe, Reisepässe werden leicht einkassiert und es wird Lohn vorenthalten. Menschen werden eingesetzt nach Gutdünken, also haben wirklich keine Verfügung mehr über ihre Freizeit. Menschen wird der zustehende Lohn vorenthalten, auch die Urlaubstage, die es auch für diese Leute ja gibt. Und in der Verbindung von verschiedenen Abhängigkeiten geraten die Leute dann tatsächlich in eine Lebensform, die ich als moderne Sklaverei beschreiben würde.
Haben Sie da ein Erlebnis, eine Geschichte, die Sie besonders bewegt? Also mal was ganz Konkretes?
Zu mir ans Pfarrhaus kommt oft ein junger Mann aus Rumänien, der hat in der Fleischindustrie gearbeitet, der ist dafür gekommen, ist krank geworden und dann auch direkt rausgeflogen. Den habe ich immer wieder gefragt, Paolo, wie viel hast du denn diese Woche gearbeitet? Ich kam immer im Monat auf 260 Stunden bei ihm. Er beschreibt seinen Arbeitsalltag dann so, dass er um 2:30 aufsteht, sich dann fertig macht, dann kommt der Bus. Er wird zur Großschlachterei gefahren, jetzt nicht mehr, weil er rausgeflogen ist da, krankheitsbedingt. Aber dann wird so lange gearbeitet, wie Arbeit da ist. Also das kann leicht 10, 11, auch 12 Stunden sein. Diese Mehrarbeit wird generell in seinem Fall und auch in vielen anderen Fällen nicht vergütet. Ich habe ihn oft gefragt, was hast du denn verdient diesen Monat? Die Antwort war immer die gleiche, 1.300 Euro. Er sprach von einem Fixlohn, habe ich ihm gesagt, das gibt es in Deutschland gar nicht. Aber es war so bei ihm, also 1.300 Euro für 260 Arbeitsstunden. Da ist man deutlich unter dem Mindestlohn. Und dazu kam dann eben diese Schwere der Arbeit und keine Rücksichtnahme auf die Befindlichkeit der Menschen, auch auf Beschwerden, Krankheitssymptome. Bis dahin, als er dann wirklich für mehrere Wochen dann krankgeschrieben war, ist er in der Krankheit gekündigt worden.
Das sind wirklich heftige Sachen. Ich glaube, wenn man das selber nicht mitbekommt oder nicht solche Schicksale kennt, dass man sich das kaum vorstellen kann. Also das ist schon, ja, wenn Sie das kennen, die setzen sich halt dafür ein, dass sowas besser wird. Ministerpräsident Laschet hat Ihnen in seiner Laudatio letzte Woche ja auch seine Anerkennung dafür ausgesprochen. Er hat gesagt, Kritik auszuhalten, Widerständen nicht aus dem Weg zu gehen und vor allem hartnäckig zu sein. Ich glaube, das trifft zu, hartnäckig sein seit Jahren. Und trotzdem, wenn man so will, wenn man das so sehen will, musste es erst zu diesen Corona-Ausbrüchen kommen, damit wirklich etwas passiert. Oder damit das Thema, damit Sie das Thema und Ihre Mitstreiter, das irgendwie in Politik und Gesellschaft, dass Sie damit landen konnten. Hat es deswegen nicht auch so ein bisschen so einen bitteren Beigeschmack für Sie, dass erst was passieren musste?
Das hat es, jetzt ist es den Leuten buchstäblich auf die Pelle gerückt, auch in der Fragestellung, ob in einem Münsterlanddorf, hier in der Stadt oder irgendwo auch in Lengerich, nicht in der Nachbarschaft, ob da nicht auch ein Haus ist, wo ganz viele Arbeitsmigranten untergebracht sind, ohne Abstände, Menschen, die eben durch ihre Arbeit auch zur Risikogruppe gehören. Und da ist es offensichtlich Leuten sehr bewusst geworden, davon könnte ja eine Gefahr ausgehen. Das könnte doch auch ein Hotspot werden hier in unserer Nachbarschaft. Ich habe den Eindruck, dass das oft etwas ausgelöst hat. Manchmal sind es eben Fragestellungen, die nicht so sehr von diesen Menschen ausgehen und von ihrem Leid, sondern eher so von der eigenen Gefährdung. Das macht das bitter. Was vielleicht dieses Phänomen etwas erklärt, ist, dass es kaum Kontakte gibt zwischen den Bevölkerungsgruppen. Man hat vorher möglicherweise davon gewusst, man kennt aber niemanden, der dazugehört. Die sind zwar in der Stadt und man weiß irgendwie auch, wo sie wohnen, aber es gibt praktisch keine Kontakte. Das hat mit Sprachschwierigkeiten zu tun, auch damit, dass diese Leute mit ihren Arbeitszeiten kaum in der Lage sind, an Sportvereinen oder überhaupt am Freizeitverhalten teilzunehmen. Und wenn ich keinen mit Namen kenne, keine Biografie kenne, dann weiß ich vielleicht davon, aber es kommt mir nicht so nahe, dass ich den Eindruck habe, ich müsste da jetzt einschreiten.
Also bitter auf der einen Seite, aber natürlich auch positiv, dass es jetzt endlich gesetzt werden kann, dieses Thema. Es gibt ja noch einen weiteren Schritt. Das Kabinett hat jetzt einen Gesetzentwurf beschlossen, der Werkverträge in Schlachtbetrieben verbietet. Es soll auch mehr Kontrollen geben. Es gibt auch soll eine digitale Arbeitszeiterfassung geben. Reicht das?
Es ist eine wichtige, ein Schritt mit wichtiger Signalwirkung, dass man sagt, wir lassen uns von einer mächtigen Branche nicht auf der Nase herumtanzen. Wir lassen nicht zu, dass große Unternehmerkonzerne das Gesetz machen. Das Gesetz muss immer noch vom Gesetzgeber gemacht und dann natürlich auch durchgesetzt werden. Man konnte und kann gerade in der Fleischindustrie, auch in anderen Branchen, manchmal den Eindruck haben, der Verantwortliche im Betrieb, der Unternehmer oder der Konzernchef macht das Gesetz. Und da sagt jetzt die Politik, wir wollen das Heft des Handelns wieder selbst in die Hand nehmen. Wir wollen selbst wieder Herr des Verfahrens werden. Und das finde ich wichtig. Das wird auch eine Ausstrahlung haben auf andere Branchen, einfach auch als Warnung oder als Hinweis. Insofern ist das gut, dass das jetzt kommt und auch notwendig. Weitere Schritte werden folgen müssen. Man wird auf andere Branchen schauen müssen, zum Beispiel auf den Pakethandel, auch auf das Reinigungsgewerbe, auf die Landwirtschaft in manchen Bereichen, also auf weitere Branchen. Es werden Schritte gemacht werden müssen in Richtung Integration. Ich habe am Sonntag festgestellt im Gespräch mit dem Ministerpräsidenten, dass ihm das nicht so klar war, dass in der Fleischindustrie, auch in anderen Branchen, die Leute eben zunehmend keine Saisonarbeiter mehr sind, sondern hierher kommen, um lange hier zu sein oder auch um dauerhaft hier zu bleiben. Viele ziehen ihre Familien nach und das bedeutet, jetzt erst recht muss man sie so unterbringen, das Setting so gestalten, dass sie hier auch leben können, dass sie sich hier integrieren können. Das war dem Ministerpräsidenten nicht ganz so klar, aber er hat es auf jeden Fall aufmerksam gehört.
Das heißt, da müssen definitiv noch mehr Schritte in der Politik, also seitens der Politik auch umgesetzt werden.
Genau, zum gegenseitigen Nutzen. Die Gesellschaft hat selbst sehr viel davon, wenn sie sich darum bemüht, dass Integration gelingt, dass keine Parallelwelten entstehen. Das ist eine Herausforderung, ist eine Aufgabe, die aber die Gesellschaft immer wieder in den letzten Jahrzehnten, der sie sich gegenüber gesehen hat. Und es ist ja hier und da auch gelungen, dass man bestimmte Einwanderungs-, Migrationswellen auch so gestaltet hat, dass im Endeffekt alle davon profitiert haben.
Sie haben gerade schon andere Branchen angesprochen, auf die man schauen muss. Das hat ja auch alles so ein bisschen mit Kontrolle zu tun, dass man einfach mehr kontrollieren muss. Global gesehen passt das vielleicht gut zum Stichwort Lieferkettengesetz. Das ist ja so, bisher haben deutsche Firmen freiwillig kontrolliert, ob ausländische Partner den Schutz von Menschenrechten einhalten. Wenn es nach dem Arbeits- und Entwicklungsministerium geht, soll sich das bald ändern. Dann sollen die Unternehmen dazu verpflichtet werden. Was halten Sie davon?
Die Corona-Pandemie hat uns ja auch die Erkenntnis vielleicht nochmal näher gebracht, dass es keine nationalen, manchmal nicht mal kontinentale Lösungen gibt. Wenn man große Probleme angehen will, dann muss man im Grunde global denken und handeln. Das bedeutet, wenn wir hier Standards nochmal einziehen wollen und kontrollieren und durchsetzen wollen, zum Beispiel was Arbeitnehmerrechte betrifft, dann wird das kaum darstellbar sein, wenn man sich nicht zunächst in der EU, aber auch dann darüber hinaus auf diese Standards einigt, weil auf dem Weltmarkt sonst eben Verwerfungen entstehen und tatsächlich Nachteile auf dem Weltmarkt da sind. Aber es kann nicht nur um wirtschaftliche Vor- oder Nachteile gehen. Wenn wir hier zu der Überzeugung kommen, dass bestimmte Lebens- und Arbeitsstandards Menschenwürde abbilden, also wenn moderne Sklaverei hier nicht mehr zugelassen werden soll, dann muss das in gleicher Weise auch für andere Wirtschaftsräume in der Welt gelten. Und dann gilt das auch für Lateinamerika, für Asien oder für Afrika. Das wird nicht so leicht durchsetzbar sein, aber es muss auf jeden Fall das Ziel sein. Und daran muss man arbeiten. Also ich halte viel davon, dass dieses Lieferkettengesetz, dass es formuliert und auch dann kontrolliert durchgesetzt wird, damit diese Standards, die wir dann hier mühsam erringen, nicht nur welche sind, die hier gelten für Menschen, die auf unserem Arbeitsmarkt tätig sind.
In anderen Ländern, europäischen Ländern, gibt es, glaube ich, doch auch schon so einen gesetzlichen Rahmen, auch wenn man irgendwie Richtung Kinderarbeit guckt oder moderne Sklaverei. Deutschland hat ja eigentlich auch eine sehr starke Wirtschaftsmacht und deswegen wahrscheinlich auch eine besondere Verantwortung nochmal.
So ist es. Was die Arbeitsverhältnisse hier betrifft, hat Deutschland leider in den letzten Jahrzehnten zugelassen, dass es Billiglohnland, Billiglohninsel geworden ist. Wenn man das jetzt versucht, wieder zu regulieren, ein Stück wieder der Rechtsstaatlichkeit zuzuführen, dann darf das nicht aus dem Blick geraten, dass es Wirtschaftsräume in der Welt gibt und Arbeitsbedingungen, die man mit gleicher Ernsthaftigkeit nochmal auch regulieren muss.
Ein anderes Thema, was aber auch damit zu tun hat, wie eine soziale Marktwirtschaft heute aussehen kann oder sollte, das ist diese Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen, die ja gerade jetzt in den letzten Wochen wieder so ein bisschen entbrannt ist. Kurz zur Erklärung, die Idee dahinter ist, dass jedem Bürger unabhängig von seiner finanziellen Situation eine Art staatlich finanziertes Gehalt ausgezahlt werden soll und damit auch Sozialleistungen wie Hartz IV und die Grundsicherung im Alter ersetzt werden. Was braucht es Ihrer Meinung nach, Herr Kossen, um ja auf der einen Seite Armut zu verringern, aber auch allen Menschen so die Möglichkeit zur Teilhabe zu geben, wenn sie sich entscheiden müssten, ein bedingungsloses Grundeinkommen oder einen höheren Mindestlohn?
Vom bedingungslosen Grundeinkommen, wenn es funktioniert, haben mehr Menschen etwas. Davon werden Familien zum Beispiel besser gefördert, weil das dann für Kinder oder auch für nicht mehr erwerbstätige ältere Menschen gilt. Das gleiche bedingungslose Grundeinkommen. Also große Familien oder Familien mit Kindern wären dann besser gestellt. Dahinter steht ja auch nochmal die Frage hinter der Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen. Welche Art von Arbeit gibt es eigentlich? Wir fokussieren das oft und reduzieren das, diese Idee von Arbeit auf Erwerbsarbeit. Das ist das, was uns zunächst vor Augen steht, wenn wir über Arbeit sprechen. Es gibt aber genauso die Familienarbeit oder die Gemeinwohlarbeit, die weniger oder auch gar nicht honoriert wird, die aber genauso wichtig ist für unsere Gesellschaft. Und das System, das wir haben, das ja in einem gewissen Maße auch so funktioniert, lässt manche Fragen unbeantwortet, wie Menschen, die Arbeit haben, es noch leisten und schaffen sollen, neben ihrer Arbeit Familienarbeit zu machen oder auch sich gesellschaftlich für das Gemeinwohl zu engagieren, ob in Vereinen, Parteien oder auch in Kirchen. Wir sehen ja oft, dass Leute, die Arbeit haben, kaum wissen, wie sie es fertig bekommen sollen und dass andere eben nicht, dass es ihnen nicht gelingt, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen.
Ja.
Und damit hängen ja auch Fragestellungen zusammen, wie bekomme ich Anerkennung, wie bekomme ich ein Selbstwertgefühl. Wenn wir das ein Stück trennen können von reiner Erwerbsarbeit in der Weise, dass die Gesellschaft in der Lage ist, allen ein Minimum zur Verfügung zu stellen, eine Basis für ihr Leben, für ihr Auskommen, dann könnte das Freiräume eröffnen, sich nochmal zu orientieren, was braucht es, damit die Gesellschaft demokratisch und auch wirtschaftlich darstellbar, damit die Gesellschaft funktioniert. Und es ist schon ein guter Impuls, weitere Formen von Arbeit über die Erwerbsarbeit hinaus zu wertschätzen, sie überhaupt in den Blick zu bekommen.
Wir könnten auch über ganz viele politische Aspekte sprechen, glaube ich. Aber was mich noch interessieren würde, ist nochmal so ein bisschen persönlicher, wie kommt es eigentlich dazu, dass Sie sich seit Jahren wirklich so vehement für dieses Thema einsetzen, dass Sie dafür kämpfen? Wie sind Sie auf das Thema gekommen und wie hat sich das entwickelt?
Die Motivation war und ist immer wieder neu die Empörung. Ich werde immer wieder konfrontiert mit Wirklichkeiten. Das sind dann zunächst oft Einzelschicksale, aber ich habe mit der Zeit gelernt, dass das eben auch Strukturen sind und viel mehr als Einzelschicksale, dass es ganz viele Menschen betrifft. Aber am Anfang standen Schilderungen. Als ich 2011 nach Vechta kam, bin ich in meine Heimatregion gekommen und war im Offizialat in Vechta tätig, also in einer kirchlichen Verwaltungsstruktur für den oldenburgischen Teil des Bistums Münster und hatte in der Aufgabe eben auch mit Caritas zu tun, mit Beraterinnen vom SKF, Sozialdienst katholischer Frauen, die mir berichteten, dass Frauen und Mädchen aus Rumänien und Bulgarien in größerer Zahl in die Beratung kommen und eben häufig auch in der Fleischindustrie arbeiten, ungewollt schwanger geworden sind, aber dann auch aus allen Netzen herausfallen und monatelang schwerst gearbeitet haben, um dann festzustellen, dass sie überhaupt gar nichts haben, nicht mal so viel Geld, dass sie in ihrer Heimat fahren und entbinden können. Das war so eine der ersten Schilderungen, verbunden mit dem Hinweis, wir wissen von Fällen, wo das gleiche Bett von drei Menschen benutzt wird, also die gleiche Matratze dreifach am Tag vermietet ist. Und das waren so Mosaiksteinchen, vielleicht die ersten, die mich aufmerksam gemacht haben, die mich empört haben und dann kamen viele andere dazu. Und bis heute ist es so, dass immer wieder ich solche Geschichten höre und das bringt mich tatsächlich auf, immer wieder neu zu überlegen und zu protestieren und auch zu schauen, mit wem kann ich mich zusammentun, um die Dinge zu verändern.
Das ist ja nicht nur hartnäckig, das kann auch mal unbequem sein, wahrscheinlich für den einen oder anderen, weil Sie natürlich viel kritisieren, viel anprangern und auch viel fordern. Sie sind katholischer Priester. Wie ist es eigentlich in der Hinsicht? Fühlen Sie sich da von der Kirche, von ihrer Kirche ausreichend unterstützt. Weil ich habe jetzt gerade so ein bisschen, denke ich, an das Bild von Westfleisch, wie sie davor stehen und demonstrieren. Ich glaube, das kennen sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer auch oder kennen das Bild. Wenn ich mich erinnere, stehen sie da halt relativ alleine. Wie ist das in der Hinsicht?
Ich habe in der Kirche immer wieder Menschen vorgefunden, ob in der KAB, katholische Arbeitnehmerbewegung, oder auch einzelne, auch in anderen Verbänden bei Kolping, aber auch unter Berufskollegen, die das wenigstens unterstützt haben, also sich solidarisiert haben, kann man sagen. Uns fehlt nach meiner Wahrnehmung in der Kirche eine Kampagnenfähigkeit. Wir müssen natürlich schauen, so wie weit wir uns als Kirche erlauben können, zu polarisieren und zu skandalisieren. Das gehört zu dem, was ich tue. Ich bin zunächst ganz froh, dass ich das erstmal so tun kann, so dass ich die Freiheit habe, das zu tun, ohne von der Kirche daran gehindert zu werden. Das ist nicht so selbstverständlich. Manchmal würde ich mir wünschen, dass es Unterstützung in der Art und Weise gäbe, dass ein Bistum, die Bistümer, katholische, evangelische Bischöfe eines Bundeslandes sich zusammentäten, um deutlich zu sagen, wir fordern hier Veränderung ein. Wir sehen, dass es das hier in unserem Bereich gibt und nicht nur in der Fleischindustrie, auch in der Logistik, in anderen Branchen fordern wir Gerechtigkeit ein. Ich habe den Eindruck, dass wir das nicht so gut können als Kirche, weil wir einfach die Sorge haben, dass wir da Menschen auf die Füße treten, die möglicherweise auch viel Kirchensteuern zahlen und die Meinungsmacher vor Ort sind. Ich würde mir wünschen, dass wir da erkennbarer als Kirche agieren, auch in der Weise, dass es noch klarere Vorgaben gibt, wie wir eigentlich einkaufen als Kirchengemeinden, als Verwaltungen, als Häuser der Kranken- und Altenpflege, mit noch deutlicheren Maßgaben wie regional, bio und fair oder auch die Achtsamkeit für Arbeitsverhältnisse. Wir sind als Kirchen große Marktteilnehmer in Deutschland und wenn wir nach bestimmten Kriterien einkaufen oder auch Land verpachten würden, das würde den Markt revolutionieren. Da fehlt mir manchmal der Mut dazu, das wirklich zu versuchen.
Und trotzdem bleiben Sie ja dran, also Sie bleiben hartnäckig da dran. Deswegen zum Schluss für mich die Frage, weil ich glaube, das kostet unheimlich viel Kraft. Woher nehmen Sie diese Kraft? Also was treibt Sie da an?
Auch wieder die Empörung, aber natürlich auch die Erfahrung, dass und die, ja, die Erfahrung der letzten Jahre, dass viele Menschen da unterwegs sind. Das habe ich gelernt, dass Netzwerken total wichtig ist, dass es viele Menschen gibt, Frauen und Männer, die aus verschiedensten Motivationen sich da engagieren. Und man kann sich in der Sache treffen, ohne dass man vielleicht in der Weltanschauung ganz dicht beieinander liegt. Aber in der Sache Menschen, die sich da engagieren, habe ich immer wieder getroffen in Gewerkschaften, in Betriebsräten, in Parteien, aber auch darüber hinaus. Und das ist auch so etwas wie ein solidarisches Netzwerk. Und man kriegt mit, wie die anderen sich da reinhängen und das spornt auch an, selbst seinen eigenen Teil dazu zu tun. Es passiert ja auch, dass man sich gegenseitig davon erzählt, dass man sich gegenseitig Mut macht und versucht eben auch den anderen, die andere zu unterstützen. Es gehört zum guten Ton fast, dass man, wenn man sich gegen Tönnies oder auch andere große Konzerne wendet, dann auch von einer Kanzlei in Köln Unterlassungsklagen bekommt oder auch noch ja direkt eben auch man dann schnell dabei ist, dass man Geld bezahlen muss für eine bestimmte Äußerung. Wenn man sich da gegenseitig unterstützt und Mut macht, dann kann das auch helfen, dass man trotzdem eben dranbleibt und in der Sache nicht aufgibt.
Dann hoffe ich und wünsche Ihnen, dass das so bleibt und dass Sie da nach wie vor den Kraft und den Willen beibehalten. Und danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen alles Gute.
Danke, Frau Ladermann. Ihnen auch.
Das war Pfarrer Peter Kossen. Er setzt sich seit Jahren für Gerechtigkeit in der Arbeitswelt ein, besonders in der Fleischindustrie. Ja, und er ist froh darüber, dass sich jetzt endlich etwas tut seitens der Politik. Allerdings reicht das nicht aus. Aus seiner Sicht sind das natürlich kleine Schritte in die richtige Richtung, auf jeden Fall. Aber man kommt bei solchen Problemen nicht drum herum, auch den Blick zu weiten und global zu denken. Für Pfarrer Kossen steht auf jeden Fall fest, er bleibt dran an dem Thema. Dranbleiben, das ist auch der Punkt im Gedanken zum Mitnehmen, den es jetzt von der Pastoralreferentin Pia Reich gibt. Dranbleiben, das ist nicht immer so einfach. Es gibt doch so vieles, wovon wir uns ablenken lassen, sagt sie. Aber irgendetwas tun ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Hier kommt der Gedanke zum Mitnehmen.
So ist das doch immer. Es muss erst was passieren, hat meine Freundin gesagt, als wir vor einigen Monaten über den Fleischskandal sprachen. Da hat sie recht. Endlich wurde es Thema. Endlich sprachen es Menschen an. Endlich schien sich was zu bewegen. Doch wenn ich ehrlich zu mir bin, so richtig überrascht war ich nicht über die Missstände in einigen Schlachthöfen. Und die Menschen, mit denen ich darüber sprach, die auch nicht. Tja, mit den unbequemen Themen ist das eben so eine Sache. Sie scheinen kurze Zeit populär und dann verschwinden sie aus Presse und Rundfunk. Das heißt aber nicht, dass sie nicht da sind. Wenn ich da so weiter drüber nachdenke, dann passiert mir das auch in meinem Leben. Termine und Verabredungen geben sich da die Klinke in die Hand. Und dann kommt noch das ständige Putzen und Einkaufen dazu. Zeit für mich und meine Gedanken kommen da echt zu kurz. Vom Glauben brauchen wir da gar nicht erst anfangen. Der ist bei mir eben immer da. Der schwingt mit. Gut so. Doch erwische ich mich meistens, dass er erst einen größeren Raum bekommt, wenn in meinem Leben etwas positiv wie negativ aus den Fugen gerät. Dann gibt er mir Halt und lässt mich auch offener zu anderen sein, lässt mich über meine Situation sprechen oder lässt mich mehr Hilfe annehmen. Mit der Zeit verblasst dieser Zustand aber auch wieder. Es wird unbequem und Termine und Verabredungen geben sich lieber wieder die Klinke in die Hand. Es ist doch so. Gerade dieses Jahr macht uns allen bewusst, wie wichtig das Leben und der Glaube an etwas ist. Die einen nennen es ihr Thema, die einen Gott und einige sehen beides zusammen. Auch ich möchte mich einsetzen, für andere und für mich. Das benötigt Zeit und Geduld. Ich weiß jetzt schon, das wird mal funktionieren und dann wieder nicht. So ist das doch immer. Aber lieber in kleinen Schritten versuchen, als darauf zu warten, dass etwas passiert.
Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ab jetzt gibt's wieder regelmäßig eine neue Podcast-Folge von Kannste glauben, nämlich immer am Ende eines Monats. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach schon mal auf Spotify, podcaster.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Einfach suchen nach Kannste glauben. Ich bin Ann-Christine Ladermann und habe mich gefreut, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Thank you.